先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasios Club 玩玩的开心。
Zu Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Jetzt starten wir unsere fünfte Saison, glaube ich. Ja, erstaunlich. Und wir tun das heute mit einem Nachbarn aus Chemnitz, der dort Lehrende G. Günther Voss hat ein Buch geschrieben über den arbeitenden Kunden. Und das wollen wir heute diskutieren.
Ja, und der hat das auch nicht alleine geschrieben, sondern mit einer Frau Kerstin Rieder. Und sehr amüsant, aber vielleicht typisch für die heutige Wissenschaftslandschaft. Unter dem gemeinsam unterzeichneten Vorwort stehen vier Orte: Chemnitz, München, Olten und Fulda. Das ist ja schon mal ein Beleg für die Frage, wie Wissenschaft heute funktioniert. Das Buch geht also um die Frage.
Ich bin ganz überrascht, aber der Spruch ist ganz anders. Sonst, wir müssen noch diese Sachen sagen,
die du sonst immer sagst. Ach so, ja, wir müssen die Sachen sagen. Oh, wir müssen unserem Sponsor danken. Ja, da ist er ja. Und haben wir einen Büchertisch heute? Er ist nicht nur Sponsor, sondern er ist sogar auch Büchertisch.
Also die Fans können das Buch auch kaufen. Es kostet wie viel? 19,90.
Ja, es lohnt sich. Das sagen wir nicht immer.
Also das ist die Universitätsbuchhandlung und der danken wir.
Ja, der danken wir.
Und Horns Erben danken wir auch, obwohl sie jetzt die Preise erhöht haben.
Und wir haben auch ein Publikumsmikrofon, falls uns also nichts mehr einfällt. Ich nehme an, der gesammelte Sachverstand hier ist viel größer als der bei uns.
So, und jetzt zum Buch. Wir sind immer aufgefordert worden, erstmal zu sagen, nicht nur welche Farbe der Umschlag hat, sondern vor allen Dingen, welche Kapitel vorkommen. Ja. Und damit man so einen Begriff hat, denn noch haben ja die meisten das Buch vielleicht nicht gelesen.
Ja. Das Buch nennt sich eines Teils Essay, ich glaube, es ist aber keiner. Es ist sehr ordentlich und sehr gut gegliedert. Es geht also um die Frage der Selbstorganisation und Selbstbeschäftigung des Kunden oder der Einbeziehung des Kunden in den Produktionsprozess. Wir haben also solche Kapitel wie von der Selbstbedienung zu Active Experts und Customer Communities, eine kleine Wirtschaftsgeschichte des aktiven Konsums. Ein weiteres Kapitel vom klassischen Käufer zum Prosumenten neuen Typs. Ein weiteres der arbeitende Kunde theoretische Annäherungen und schließlich zum Schluss neue Konsumenten, neue Subjekte. Also eine ganze Menge sehr vielschichtiger und auch auf sehr verschiedenen Ebenen angesiedelter Themen. Und ich wurde durch das Buch dann dazu angeregt, mir von heute Morgen an zu überlegen, was habe ich alles geleistet. Also nicht nur, dass ich dieses Buch gelesen habe, sondern ich habe natürlich mein Bahnticket im Automaten gezogen. Ich habe auch noch Kontoüberweisungen getätigt und habe im Hotel eingecheckt. Allerdings, da stimmt Ihre Theorie nicht so ganz, das ging nicht automatisch. Aber prinzipiell beschäftigt sie ja die Frage, was tun wir alles täglich, ohne es zu wollen, mit oder um unser Leben zu organisieren. Und offenbar war früher alles ganz anders.
Also die Mehrschichtigkeit würde ich mal relativieren. Für mich erscheint das Buch eher dreischichtig zu sein.
Ja.
Eine große Erzählung sozusagen, eine Beschreibung von verschiedenen Phänomenen. Da kommt eben dieser Bundesbahnautomat vor, das Online-Banking und das Eincheck-Hotel, das automatische. Dann gibt es eine ganze Strecke sozusagen von theoretischen Auseinandersetzungen, wo ein bisschen die Theorie referiert wird, die auch das wahrgenommen hat, dass sich da was ändert. Und am Schluss, für mich der interessanteste Teil, dann sozusagen ein Ausblick zum Subjekt, wo von Subjektivierung gesprochen wird, ganz ohne Foucault zu zitieren.
Och, und das stimmt nicht.
Wo sozusagen der Essay wirklich dann greift und der Autor über sein Thema hinausdenkt.
Ja. Aber ich finde, es gibt noch eine Schicht, die ist in so kleinen Kästen repräsentiert. Also dann und wann gibt es auch so Kästen nach dem Motto, was haben wir denn jetzt gelernt oder was sagt Max Weber zur Entfremdung? Also es kommen schon noch solche Größen wie Marx und Max Weber vor. So, jetzt würde ich Sie gerne als erstes fragen, warum ausgerechnet 2005 dieses Buch? Denn Sie sagen ja zu Recht, Selbstbedienung haben wir schon seit 50 Jahren. Was ist jetzt im Moment oder was war zu dieser Zeit für Sie das Motiv, sich dieser Selbstarbeit des Kunden zu widmen?
Ja, ein vergleichsweise persönliches Motiv. Das Buch geht zurück auf ein Forschungsprojekt zur Dienstleistungsarbeit, ganz ordentlich von der DFG finanziert. Da war schon grob die Idee im Raum, dass bei Dienstleistungen nicht nur der Dienstleister, wenn immer wir uns das vorstellen, was tut, sondern dass die Kunden und die Klienten und die Patienten und die Passagiere und was es noch so an Typen da gibt, also die auf der anderen Seite irgendwie ihren Beitrag zu leisten müssen. Also das weiß man so ganz punktuell schon länger in der Soziologie. 50er Jahre etwa, Talcott Parsons, ein amerikanischer Soziologe, hat am Beispiel der Medizin gezeigt, also dass in der medizinischen Behandlung und in der Interaktion mit dem Arzt, also der Kunde da irgendwie ein Stück sich beteiligen muss. Ja? Also beim Zahnarzt muss man zumindest den Mund aufmachen oder beim Friseur muss man den Kopf stillhalten. Und so. Und das haben wir uns näher angeguckt, ein vergleichsweise innovatives Projekt. Also mit dieser Art von Arbeit hat sich bis dahin nur, haben sich nur wenige beschäftigt. Und wir haben das untersucht am Beispiel der Altenpflege, der Zugbegleiter der Bahn AG und in Callcentern von verschiedenen Banken. Und ich kann mich noch gut erinnern, an mehreren Gelegenheiten im Café Südecke in Chemnitz saß ich mit Kerstin Rieder zusammen und irgendwie langsam dämmerte uns, dass diese Kunden da nicht nur einfach so ein bisschen mehr oder weniger aktiv oder passiv mitmachen, sondern dass die richtig eine Art von Arbeit auch erbringen. Und wir hatten auch das Gefühl, was wir da sozusagen jetzt anfangen zu entdecken, dass das eine Entwicklung ist, die überhaupt da erst richtig losgeht. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da beim Café wahrscheinlich dann gesagt haben, das müssten wir einfach mal aufschreiben. Und wie das so ist, da schreiben wir jetzt ein Paper und das Paper wurde immer länger. Und dann gibt es zwei Wege. Entweder macht man es wieder kurz und macht ein Paper draus oder macht gleich ein Buch draus. Und dann haben wir also gesagt, okay, dann noch ein Jahr dran gehangen und da machen wir ein richtiges Buch draus. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann war das Thema sozusagen draußen. Und erst da würde ich sagen, vielleicht auch ein bisschen durch uns mit angestoßen, aber ich glaube, die Zeit war dazu reif, wurde auch in der Öffentlichkeit eher noch unterschwellig, ja? Das und nach und nach bewusst, wenn man so will, haben wir dann mitgeholfen, dass das ein Stück weit auch verstehbar wird oder ins Bewusstsein drängt, jedenfalls die öffentliche Resonanz dann auf das Buch und andere Aktivitäten in dem Zusammenhang waren dann doch vergleichsweise erstaunlich, so dass man nicht sagen kann, das Buch hat das also ausgelöst, das wäre ein bisschen vermessen, sondern wir haben quasi in was hineingepiekst, wo die Öffentlichkeit nur darauf gewartet hat, dass das mal sozusagen jetzt freigesetzt wird und soll heißen, na, wir haben vielleicht den richtigen Riecher gehabt, dass da was in der Luft liegt und seitdem lässt uns das auf unterschiedliche Art und Weise auch nicht mehr los und wir haben vorhin kurz darüber geredet, ich glaube, vieles kommt überhaupt jetzt erst und das Buch ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt. Es ist alles andere als veraltet. Die Journalisten sagen immer, ja, das ist doch jetzt schon. Und stimmt das denn alles noch? Ich würde sagen, das stimmt mehr denn je. Und ich spitze es nochmal zu. Also die richtig heißen Geschichten, deuten Sie überhaupt erst jetzt an.
Und das wären?
Ja, das sind ganz viele Dinge, die mit der zweiten Welle des Internet, also mit dem Web 2.0 zu tun haben, also dem sozialen Internet, mit den Social Media und ich werde heute sehr viele seltsame englische Begriffe, also für Nicht-Ökonomen oder Nicht-Web 2.0-Experten, die Jüngeren werden das alles vielleicht kennen, also verwenden. Da passiert ganz viel, da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen. Wobei ich nicht glaube, dass das ausschließlich durch technische oder technologische Dinge eine ausgelöste Entwicklung ist, sondern das liegt auch gesellschaftlich im Raum, aber da reden wir dann, denke ich, noch.
Ja, das wäre nämlich meine These, dass Sie die Technik zu wenig beleuchten.
Ja, okay. Das trifft mich weniger. In dem Buch war diese Thematik zu dem Zeitpunkt noch nicht so in der Luft. Ja. Also das wäre, wenn ich das Buch nochmal neu schreiben würde, was ich nicht tun werde, ein ganz, ganz wichtiger Strang. Aber da machen wir jetzt gerade Forschungen zu, da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Und das Zweite ist, ich höre gleich wieder auf, weswegen ich glaube, dass die heißen Geschichten erst kommen, das zieht jetzt in Bereiche hinein, wo man das sich bisher nicht vorstellen kann, also etwa im Gesundheitsbereich. E-Medizin oder also internetbasierte medizinische Kontakte und Behandlungen, da dringt dann diese Art von Nutzung der Leistungen von Patienten in dem Fall auf eine Art und Weise sozusagen in unser Privatleben ein, wo es mir dann ein bisschen auch mulmig wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber vielleicht können wir daher nochmal drüber reden.
Es gibt eine Stelle, da muss man Ihr Buch rumdrehen, damit man diese quergestellte Tabelle lesen kann. Und dann machen Sie so eine sehr grobe Geschichte, die aber auch sehr einleuchtend ist. Irgendwann mal gab es mal Leute, die haben das produziert, was sie selber brauchten und konsumierten. Dann gab es den kaufenden Kunden und jetzt gibt es den arbeitenden Kunden. Das ist derartig intuitiv und trifft so gut, dass ich jetzt schon mal nachfrage, mit welchem Recht, mit welchem Nachdruck, mit welcher Intensität beharren Sie auf den Begriff der Arbeit? Sie reden ja auch die ganze Zeit oder oft lange ausführlich von sozusagen der betriebswirtschaftlichen Einbindung. Also man ist jetzt Mitarbeiter eines Betriebes. In welchem Sinne ist das der alte Arbeitsbegriff? Das will ich jetzt wirklich wissen. Ich habe da keinen. In welchem Sinne ist das der alte, gute Arbeitsbegriff? Oder ist das wirklich so aufzufassen oder passiert da noch was anderes?
Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Arbeitsbegriff.
Okay.
Ich erstaune. Arbeitsforscher.
Okay.
Und es ist eher verwunderlich, dass ich mich jetzt in der Konsumsphäre herumtummle. Ich habe den Schritt sozusagen über den Zaun gemacht, bin jetzt auf der anderen Seite, also in der Reproduktionssphäre.
Und Sie können nicht anders als dann den
Arbeitsbegriff. Nein, das würde ich nicht sagen, obwohl manche Leute das so vermuten, sondern für mich ist das eine ziemlich, wie soll ich das sagen, mit großer Werf vorgetragene Diagnose, dass Arbeit in einem sehr weit verstandenen Sinne jetzt in einer ganz neuen, massiven Art und Weise uns dicht kommt, also in die Privatsphäre einzieht. Da gab es immer schon Arbeit, ja, Hausarbeiter, können wir jetzt noch drüber reden. Aber das kriegt auch nochmal eine ganz neue Qualität, auch eine ganz neue ökonomische Qualität. Und mehr denn je erfordert dies, um es verstehen zu können, auch um es politisch vielleicht beurteilen zu können, einen eben nicht mehr guten alten Arbeitsbegriff. Jetzt weiß ich nicht, was Sie mit dem guten alten Arbeitsbegriff meinen. Ich könnte mir vorstellen, aus irgendwelchen vielleicht biografischen Gründen bei Ihnen, dass Sie an Karl Marx denken.
Sie zitieren ihn, ja.
Damit habe ich mich gerade aktuell sehr intensiv beschäftigt und komme zu dem Schluss, dass dieser Marx'sche, also der philosophisch Marx'sche Arbeitsbegriff in jeder Hinsicht ein ausgesprochen offener Arbeitsbegriff ist, der mit ein paar Abstrichen sehr gut geeignet ist, all diese nicht erwerbsförmigen Formen von Arbeit in der Gesellschaft zu fassen. Ich sage nochmal, aber der philosophische Marx ist eher der Frühschriften und dann nicht der ökonomische Marx, zumindest wie ihn manche lesen. Ja? So. Wobei die interessanteste Definition philosophischer Art von Arbeit im Kapital steht, was sinnigerweise aber von vielen aus immer noch nicht nachvollziehbaren Gründen oft nicht wahrgenommen worden ist.
Also die Arbeit muss man nicht auf Industriearbeit reduzieren, sagt der Industriesoziologe.
Es wäre in jeder Hinsicht vermessen. Mhm. Die menschliche Zivilisation ist mit Arbeit verbunden. Ich will es jetzt nicht gleich im Sinne von Engels sagen, dass der Mensch sozusagen überhaupt durch die Arbeit zum Mensch geworden ist. Das ist mir ein bisschen anthropologisch verkürzt. Aber in dem Moment, wo der Mensch quasi in eine erste zivilisatorische Phase springt, spätestens da muss ich von Arbeit reden. Und das hat nicht etwas mit Industriearbeit zu tun. Ja? Aber es hat was mit Werkzeuggebrauch zu tun, es hat was mit Kooperation zu tun und vieles andere mehr. Und mit im weitesten Sinne ökonomischer Reproduktion, Industriearbeit gibt es seit, was sagen wir denn da mal, 150 Jahren. Ja, und wir sind auch schon wieder so am Ende damit.
Jetzt muss ich gleich das Beispiel bringen, weil mir leuchtet das gar nicht ein. Also mit den Beispielen leuchtet mir das nicht ein, abstrakt schon. Sie bringen diese Beispiele, dass ich zum Beispiel Online-Banking mache. Ich mache Online-Banking. Ja? Ich kaufe auch meine Fahrkarte über das Ding. Ich mache das zu Hause. Und vorher bin ich halt an Schalter gegangen. Also vorher habe ich etwas gekauft und jetzt kaufe ich das in einer anderen Form. Ich mache dasselbe, nur an einem anderen Ort. Warum ist es jetzt auf einmal Arbeit, während vorher war es ein Kaufen?
In jedem Kaufakt steckt auch ein Moment von Arbeit. Das musste man überhaupt erst über den Umweg dieses Themas entdecken. Ja? Mhm. So. Die Ökonomen ahnten es, wenn sie da von irgendwelchen, was weiß ich auch, von Transaktionskosten oder sowas geredet haben. Also der Kunde muss sich informieren, zum Beispiel über den Preis und auf dem Markt. Aber ich glaube, nur wenige haben da genau hingeguckt, was eigentlich beim Kaufakt dann an Abstimmungen zum Beispiel passiert. Ja? Das ist eher auch, glaube ich, ein soziologisches Thema, wie also über den Preis verhandelt wird, über die Qualität Qualität des Produkts und alles, was da so dranhängt, ja, also auch das Transferieren des Gelds, ja, und das Wechseln und so, das auf den ersten Blick sieht das aus, als ob das alberne Dinge sind, aber das sind höchst kunstvolle Aktivitäten, ja, spätestens dann, wenn es schief geht, merkt man das. Also da ist da schon was drin, das entdeckt man aber erstmal sozusagen über den Umweg, dass sich da was ändert und dann sieht man, oh, da ist ja schon immer was gewesen. So, jetzt kriegt das aber einen ganz neuen Charakter und wenn Sie jetzt zu Hause Ihr Banking machen, dann übernehmen Sie einen großen Teil der Leistungen und auch der Funktionen und brauchen die entsprechenden Kompetenzen, die vorher eine andere Person gemacht hat, nämlich der Mensch am Bankschalter. Ja, früher ist der mal Bankbeamter.
Ich ärgere mich auch darüber, dass ich immer noch Gebühren zahlen muss für mein Konto, obwohl ich es manage.
Ja, das ist noch mal ein Spezialthema, dass die Banken dann auch noch abcashen dafür, dass sie das selber machen. Aber Sie machen, Sie brauchen eine hochgradig funktionierende technische Ausstattung. Sie brauchen eine entsprechende technische Kompetenz und die ist ziemlich komplex, ja, angesichts, also was weiß ich auch, von kriminellen Aktivitäten im Internet. Sie brauchen mindestens alle 2 Jahre Software-Updates und wahrscheinlich auch eine neue Maschine, damit Sie das überhaupt noch vernünftig machen können. Sie müssen die entsprechenden nicht nur technischen Kompetenzen, sondern die Bankkompetenzen haben. Die Rechtsprechung in Bezug auf den Kundenverkehr hat sich systematisch auch geändert. Wenn am Schalter hat der Bankbeschäftigte sozusagen die Verantwortung dafür, dass die Transaktion quasi in ihrem Sinne ist. Er muss das nochmal genau abklären. Beim Internetbanking haben Sie die volle Verantwortung. Neulich habe ich, neulich so ein bisschen her, den großen Fehler gemacht, mich um eine Kommastelle zu vertun. Und anstatt, dass ich 1.000 Euro überweise, habe ich 10.000 Euro überwiesen. Das hat etwas länger gedauert, bis ich die wiedergekriegt habe. Ja. Oder beim Flugbuchen, letzte Woche erst, ja, bin ich von München nach Köln geflogen und anstatt, dass ich ein Ticket von München nach Köln und von Köln nach München genommen habe, habe ich auf einmal auf meinem Ticket gelesen, ich habe ein gebucht von Köln nach München und von München nach Köln. Ja, und dann stand ich am Flughafen und hatte das falsche Ticket. Ja, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich habe irgendwo wahrscheinlich das Kreuzchen falsch gesetzt, aber mit der Kreditkarte musste ich nochmal zurück mit dem Backbutton und schon hat er das irgendwie umgedreht. Ich weiß auch nicht, warum. Und das Ticket war falsch. War kein Problem, hat nur 200 Euro Aufpreis gekostet, um zu buchen. Und ich hatte den Ärger am Hals. Nochmal, die Rechtsprechung ist mein Risiko, nicht Risiko der Airline. Ja, also ich habe jetzt nur so ein paar Dinge aufgezählt und ich würde sagen, Sie haben die Arbeit sogar in einem sehr engen Sinne. Sie haben den Ärger, Sie brauchen die Technik, Sie haben den Stress, Sie brauchen entsprechende Kompetenzen und vieles andere mehr. Ich mache dann immer den Witz an der Stelle, dass ich mir jetzt abgewöhnt habe, im Bademantel abends nach 3 Glas Rotwein meine Transaktionen zu machen beim Konto. Noch ziehe ich keine Krawatte an, aber ich setze mich ordentlich hin, gucke, dass ich nüchtern bin, lege mir alle Sachen zurecht, die vielen Passwörter, die ich brauche, die ganzen Pins und Pans und Puns. Ich habe jetzt eine extra Datei, ich sage es Ihnen jetzt heimlich, wo die ganzen Pins verwaltet werden, die wiederum einen Pin hat. Ich habe immer Angst, dass das mal einer knackt. So, und dann sitze ich da und selbst da passiert es mir immer wieder, dass ich natürlich genau das, was ich da brauche, nicht finde und dann geht die Transaktion irgendwie schief, also nicht immer so dramatisch wie mit der Fehlerüberweisung, aber ich zumindest habe da schon viele, nicht nur Minuten verbracht, wo ich mich fürchterlich geärgert habe, ja? Also Arbeitsbelastung. Ja? Ich würde sagen, die emotional aufwallendsten Situationen in den letzten Jahren, na, es gibt auch ein paar andere, aber die meisten waren die vor dem Bildschirm, ja. So, das geht mir richtig dicht. Ja? Also nicht in dem Fall nicht, weil das mein Arbeitsgerät in meinem Beruf ist. Ja? Wenn mein Computer nicht funktioniert, bin ich völlig paralysiert. Ich bin inzwischen auch in meinem Privatleben völlig paralysiert. Und das Banking ist nur die eine Seite. Ja? Also ich könnte jetzt anfangen, ich würde 10, 12 Sachen finden, die ich gar nicht mehr anders machen kann.
Also Ihre Diagnose sehe ich auch so und es gibt so 2 Diskurse, die in Ihrem Buch immer wieder vorkommen. Das ist die Deutsche Bundesbahn und IKEA als Agenten in diesem Spiel. Jetzt könnte ich Ihnen natürlich auch viele Geschichten erzählen, die darauf hinauslaufen, wenn man früher vor dem Bank- oder Postbeamten stand. Da ging auch nicht immer alles so ganz glatt. Und das Zweite, wenn Sie jetzt dies alles auch als Arbeit definieren, dann ist doch, glaube ich, alles, was ein Mensch irgendwie im Leben tut, Arbeit. Es gibt ja dann auch noch den Begriff Beziehungsarbeit. Oder was wir jetzt hier machen, ist das auch Arbeit?
Ja, sowieso. Ich werde zwar nicht bezahlt, aber ich hoffe, dass ich nachher das Glas Sekt bekomme, aber nun gut.
Ja, das ist auch noch heikel.
Wir sind mitten in einem komplizierten, ich sage jetzt mal soziologischen Diskurs, ja, ich glaube, ja. Sie sind Philosoph oder sowas, Sie haben sich mit Foucault beschäftigt, deswegen sage ich, das ist philosophisch, obwohl die Grenze da fließend ist. Das ist jetzt nicht Fishing for Compliments, aber ich habe mich sehr intensiv, gerade aktuell nochmal, vielleicht liegt das Buch dahin, ja, mit dem Arbeitsbegriff beschäftigt und bin immer wieder mit genau dieser Frage konfrontiert. Ich bin Arbeitssoziologe, ich bin Soziologe, ich beschäftige mich mit der Entwicklung oder der Transformation des modernen Kapitalismus und jetzt ganz verkürzt, da ich kann da länger drüber reden, wenn Sie wollen, das ganze Gerede vom Ende der Arbeitsgesellschaft, was mein lieber netter Kollege Ulrich Beck unter anderem auch mit zu verantworten hat, ich komme aus diesem Stall, deswegen darf ich da ruhig ein bisschen lästern, ist Mumpitz. Meine Behauptung ist, die Arbeitsgesellschaft kommt jetzt gerade erst, und zwar nicht nur in der Form, dass alles in unserem Leben durchökonomisiert wird, sondern eben unsere Privatsphäre wird nochmal in einer ganz neuen Weise überschwemmt von allen möglichen Arten von Arbeit. In dieser Situation erkennt man, dass eigentlich unser Leben immer schon im hohen Maße von ganz unterschiedlichen Formen von Arbeit oder von unterschiedlichen Tätigkeiten mit mehr oder weniger oder in unterschiedlicher Weise Arbeitscharakter geprägt ist. So, jetzt stellt sich tatsächlich die Frage, ist nicht alles, was wir tun, Arbeit? Ja? Das weiß ich, dass uns diese Frage immer unangenehm ist, aber sie steht irgendwie im Raum. Oder ich drehe die Frage inzwischen um und kann sie nicht beantworten, was ist eigentlich nicht Arbeit? Das fällt mir richtig schwer. Und ich verweigere mich im Moment allen Versuchen, auch bei dieser ganz wichtigen Diskussion den Arbeitsbegriff auszuweiten, da bin ich also mittendrin, einen neuen Arbeitsbegriff zu machen. Ich mache ihn nicht. Weil ich es nicht kann. Und das hat aber nicht nur was mit mir zu tun und meinem Fach, sondern es hat auch was mit der gesellschaftlichen Realität zu tun. Da ist unendlich was im Fluss. Und es ist nur klar, die gute alte Arbeit, die es immer noch gibt, gar keine Frage, also die Arbeit der Industrialisierung wird zunehmend, wie soll ich das sagen, erweitert oder auch ich möchte fast sagen, umstellt, ja, von einer Corona, von ganz unterschiedlichen Formen von Tätigkeiten, die uns bisher nicht als Arbeit erschienen. Das hat was mit dem alten Arbeitsbegriff zu tun, ja, wo man so schön glaubte, trennen zu können, sondern wo einem der jetzt aber klar wird, die kriegen so auf eine komische Art Arbeitscharakter. Ja? Auf einmal sind Dinge in der Privatsphäre, auf einmal sind sie anstrengend. Wir fragen oft die Menschen danach, ob sie das als Arbeit empfinden. Dann sagen sie erstmal, nö. Und wenn sie dann aber länger darüber nachdenken, kommen aber ganz schön viele Merkmale. Ja? Es ist anstrengend, ich muss was können und es geht oft schief und so weiter und so weiter.
Ja, aber da komme ich halt nochmal auf die Bundespost. Das war früher auch schon immer sehr anstrengend.
Ja, das war, glaube ich, die Frage, die Sie gestellt haben. Ich habe nicht gesagt, dass das vorher nicht auch lästig war. Und da ging vieles schief. Und ich bin da kein Romantiker und sage, also bitte zurück zum guten alten Schalter, mit dem ich mich auch viel beschäftigt habe, oder zurück zum, was weiß ich, zum klassischen Einkauf. Ja, das war auch nicht immer lustig. Da können wir jetzt, glaube ich, uns noch länger drüber unterhalten, wie das jetzt speziell beim Einkaufen ist. Sondern was mich daran interessiert, ist, dass sich diese Tätigkeiten nochmal verändern. Und ich weigere mich fast zu sagen, dass sie mehr Arbeit werden, sondern sie werden in anderer Weise Arbeit. Ja? Sie kriegen neue Merkmale, sie werden an bestimmten Stellen arbeitsähnlicher. Der eigentlich springende Punkt ist der, dass es gar nicht so sehr um das geht, was alle dann bei dem Buch zuerst mal wahrnehmen und vor allem mit IKEA, dass sozusagen Selbstbedienung ausgeweitet wird. Und Selbstbedienung gibt es schon, sagen wir jetzt mal 50 Jahre, so in der gewohnten Form, sondern dass die Kunden in diesen Prozessen Arbeiten verrichten, die nicht nur ihnen selber nutzen mit Selbstbedienung, sondern Arbeiten verrichten, die ihn vielleicht gar nicht nutzen, sondern die den Betrieben nutzen und dort ökonomisch systematisch verwertet werden.
Genau,
und das sind die eigentlich heißen Geschichten und die fangen gerade erst an.
Ja, genau. Also das mit der Arbeit, ich glaube, da rennen Sie irgendwie offene Türen ein, obwohl man sich dann gerne darüber unterhalten würde. Und das haben Sie auch schon angedeutet, was die neuen Qualitäten dieser Arbeit sind. Ja, ich finde das zum Beispiel diese sozusagen Beschreibung, dass das, was ich tue, mir lästig und anstrengend wird und ich es eigentlich gerne loswerden würde. Das als Charakterisierung von Arbeit finde ich gar nicht schlecht. Ja? Arbeit ist das, was wir gerne loswerden wollen, weil es uns lästig ist. Das Buch
das
geht ja um...
Das gilt für unsere Arbeit zum Beispiel nicht.
Ich würde das ja auch nicht so nennen. Nee, ich arbeite ja nicht. Also gut.
Arbeit ist nicht nur lästig. Das ist ein ganz... Ja, es gibt...
Naja, ich wollte jetzt
zumindest
mal...
Zumindest möchte ich die Leute bedauern, die nur lästige Arbeit kennen. Da ist in ihrem Leben was schief.
Wir müssen jetzt ein bisschen Ordnung reinbringen. Also die These des Buches ist ja, dass aus dem Kunden jetzt ein Arbeiter wird. oder das Kundenverhalten jetzt plötzlich anstrengend wird. Und Sie haben es eben gerade schon angedeutet, da gibt es eindeutig Interessen sozusagen der Betriebe, die Bank zum Beispiel, ja, oder alles, was mit dem Internet zusammenhängt, wo der Kunde ja jemand auch ist, der ein Profil besitzt, das ich mit Payback-Karten und so weiter dann irgendwie schärfe, sodass immer besser die Produktion auf mich und die Leute, die so ähnlich einkaufen wie ich, dann ausgerichtet werden kann. Das finde ich einen ganz interessanten Gedanken und will mal gleich auf die Konsequenzen zu sprechen kommen, die Sie dann doch auch andeuten, nämlich ob man, wenn man jetzt mit dem Arbeitsbegriff, dem guten Alten, auf die Kunden losgeht und sie dann so identifiziert, wie das auch eigentlich sehr plausibel ist, ob man dann auch sozusagen mit dem Vokabular der politischen, sozusagen der Politik im Grunde dann auch auf den Kunden also anwenden kann. Also mit anderen Worten, kann ich streiken, ja, wenn ich denn schon arbeite. Ja. Nutzt mir der Streik was? Habe ich was davon? Oder welche Formen kann der annehmen? Würden Sie so weit gehen, dann sozusagen aus der Arbeitsgesellschaft, der guten Alten, sozusagen jetzt dann auch diese Konnotationen von Arbeit, dass man darum kämpfen kann, um die Entlohnung kämpfen kann, um irgendwie ein gerechtes Profil kämpfen kann, dass man das jetzt auch übertragen kann auf Kundenverhalten, was de facto eigentlich kein Verhalten mehr ist, sondern ein Arbeiten?
Ich bin dabei so gut wie alle Kategorien der Arbeitsanalyse aus der Soziologie oder Kerstin Reder ist eine Arbeitspsychologin, auf die Aktivitäten der Kunden zu übertragen. Aber wie bei ganz vielen Dingen jetzt in dieser Transformation, ich sag mal, des guten alten Kapitalismus zum fürchterlichen neuen Kapitalismus, passen fast alle Kategorien gleichzeitig nicht mehr. Und ich habe mir schon angewöhnt, sie eigentlich alle in Anführungszeichen zu setzen oder dazu zu lächeln und zu grinsen und mich dann zu entschuldigen, dass ich das überhaupt noch verwende, was auch immer sie jetzt haben wollen, einschließlich Kapitalismus oder Arbeit oder so. Aber jetzt etwas nüchterner und weniger vielschichtig. Ja, man kann ganz viele von diesen Dingen übertragen. Also etwa die Frage, wer vertritt die Interessen der Kunden? Und die Verbraucherverbände sind es nicht, weil die Verbraucherverbände den Kunden eigentlich nur in seiner Käuferfunktion vertreten. Ja, angemessener Preis und Qualität des Produkts und vielleicht noch, ob man da irgendwie unangemessen über den Tisch gezogen wird und wie das mit den Garantien und so ist. Aber dass der Kunde eine Leistung erbringt und arbeitet, ist nicht der Gegenstand. Die Gewerkschaft ist aber auch nicht zuständig. Es ist niemand zuständig. Ich habe immer darauf gewartet, dass die Frau Aigner, ne, die Verbraucherministerin, mal auf das Thema anspringt. Mir ist sie noch nicht über den Weg gelaufen, aber wenn das mal sein sollte, werde ich sie fragen. Aber sie wird mich erstmal nicht verstehen, was ich meine. Also nochmal, man kann ganz viele von diesen Dingen übertragen. Aber nicht in dem Sinne übertragen, dass es einfach das Gleiche ist, sondern es ist etwas anders. Aber es tun sich ähnliche Fronten auf, also politische Fronten jetzt im Sinne Interessenvertretung. Oder was haben Sie angedeutet? Gibt es Konsumentengegenwehr? Natürlich gibt es das schon. Also gerade im Internet gibt es die verrücktesten Aktivitäten, wo also zumindest Gruppen versuchen, irgendwie was zu inszenieren gegen Apple oder gegen Google. Ja, bitteschön. Also was jetzt bei Street View passiert, was übrigens alle Menschen außerhalb Deutschland fürchterlich irritiert, da die German Angst ist inzwischen ja eine German Digital Angst für die Ausländer, ne? Ich bin ein großer Google-Kritiker, ist natürlich eine Konsumentenbewegung, wenn man so will, die partiell auch Streikmomente enthält. Ja? Man verweigert sich diesem Unternehmen. Ich habe Street View für mein Haus auch abgestellt. Das ist Gegenwehr. Ich bin dann wiederum nicht so optimistisch wie manche, Konsumismus-Päpste, Norbert Bolz oder so, die dann den Konsumenten also als den souveränen Kunden sehen, der da also die Marktmacht in Händen hat. Da bin ich eher auf der anderen Seite. Ich halte den Konsumenten systematisch, auch im Sinne der ökonomischen Theorie, für eine benachteiligte Kategorie. Aber punktuell gibt es Gegenwehr. Mich interessiert aber primär die Gegenwehr im Kleinen, ja? Sozusagen das subversive Verhalten, was wir auch, glaube ich, alle immer wieder auch an den Tag legen. So die kleinen Dinge, und sei es auch nur, dass man 3 Konten hat und nicht mehr wie früher 1 und dann versucht man seine spärlichen Kröten da von links nach rechts zu transferieren, was meistens schief geht. Aber man versucht also so ein bisschen so eine Mini-Konsumentenmacht auszuspielen oder man versucht dann mal auch, was weiß ich, in den Hotlines oder so, Callcenters, können wir lange hier drüber reden, dann sich irgendwie zu wehren. erklären, gibt es auch schöne Ratschläge, wie man also eine Hotline austricksen kann, dass man endlich drankommt oder sich gegen Unverschämtheiten wehrt. Das sind sozusagen die kleinen Alltagsrenitenzen, die man da an den Tag legt. Aber große Macht hat man da nicht. Wenn sich das aufsummiert, ja, ich glaube, bei den Hotlines hat sich schon was bewegt. Da haben manche Unternehmen, also zumindest bei den Telekom-Providern, haben schon gemerkt, also mit ihrer ziemlich unverschämten Art, dann in den Callcenter zu agieren oder dann vor allen Dingen diese Automatenstimmen, dass sie da also Kunden verlieren. Da ist ein bisschen was in Bewegung geraten. Das rechne ich ein Stück weit auch uns zu, dass wir da also fürchterlich auf den Putz gehauen haben.
Humanisierung dieser Arbeitswelt.
Ja, das ist sicher Humanisierung, ja. Ja, das die Callcenter, also diese Automatenstimme, was war mein schönstes Erlebnis? Wo ich dann irgendwie, da muss man dann immer irgendwelche Nummern sagen, ja, oder so. Also, und ich war da auch ein bisschen renitent und oder habe auch einen Fehler gemacht und habe jetzt Stern und Raute verwechselt oder so irgendwas. Und dann sagte die Automatenstimme zu mir, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. ich muss sie jetzt mit einem Berater verbinden, ja. Und dann sagte mir, Gott sei Dank, endlich, ja. So. Dann haben mir Kollegen erzählt, du musst immer dich blöd anstellen und irgendeinen Blödsinn erzählen oder sagen, Berater, bis die Stimme durchdreht und dann wird man zum Berater durchgestellt. Das habe ich inzwischen gelernt, dass man da, oder pfeifen soll auch gut sein.
Ja, es ist ja wirklich ein sehr nützlicher Abend heute. Hoffentlich ist jemand von der Presse da.
Ja, gibt es ein schönes Buch, wenn ich Werbung machen darf. Sigrid Faltin, die hat einen Film über den arbeitenden Kunden gemacht und hat daraus ein Buch gemacht, wie das heute so oft üblich ist. Und die hat dann sehr viele von diesen Beispielen gesammelt, wie man sich wehren kann. Ja, ist ganz witzig. Also das fand ich eine nette Geschichte. Heißt vom, wie heißt das, schraubst du noch oder bist du schon oder irgendwas anderes?
Oder lebst du schon, ja.
Aber jetzt machen wir keine Werbung für fremde Autoren.
Nein, jetzt bleiben wir bei Ihrem Buch. Und ich wollte noch mal darauf zurück, was Sie ja jetzt auch sehr lebhaft schildern. Also diese ganze Seite der Selbstorganisation, meinetwegen auch des Widerstandes, die kommt ja bei Ihnen erst sehr spät. Also das ganze Buch hat, finde ich, schon immer so einen Unterton von wegen, früher war alles besser. Und ich habe ja festgestellt, wie oft hier gut alt schon benutzt wurde, so etwa 10-mal.
Ne? Immer in Anführungszeichen. Hast du
das immer in Anführungszeichen. Ja, die höre ich natürlich prinzipiell immer mit. Und ich würde mal umgekehrt überlegen, oder vielleicht haben Sie darüber schon überlegt, diese ganze IKEA-Frage, wenn wir mal dabei bleiben, die hat ja auch den Vorteil, dass die Produkte billiger sind oder dass Dinge schneller gehen. Es mag auch Menschen geben, die beim Zusammenschrauben von IKEA-Regalen Glücksgefühle haben. Also ich gehöre nicht dazu. Also warum... Oder ist es in der Tat so, dass Sie dieses Orwellsche, das sagen Sie auch, also dass das wirklich Ihre Meinung ist und dann ein bisschen Widerstand irgendwo am Rande vorkommt? Könnte man die ganze Idee nicht umdrehen?
Also erstens, IKEA ist ein Beispiel für die Art und Weise, wie Konsumenten oder Kunden schrittweise Arbeiten übernehmen. Ich habe nichts gegen IKEA, meine Wohnung ist voll davon. Ob die Produkte, gar nicht mal IKEA, denn das Billigregal ist ganz billig. Ja? So, deswegen heißt das auch so. Aber wenn man... Bitte?
Das glaube ich nicht. Es gibt gut. Ein System der
Namensvergabe. Sie sind die Philologin, ja?
Gut, okay. Es gibt ein System der Namensvergabe bei IKEA.
Okay, das ist der Witz an der falschen Stelle. IKEA tut das nicht, weil sie uns preislich etwas Gutes tun wollen, ja? Sondern unterm Strich verdient IKEA sehr viel Geld. Und das sagen sie auch. Und wenn man klug, sozusagen nur die Schnäppchen sich rausholt, dann kommt man vielleicht ganz günstig weg. Aber unterm Strich ist es nicht wirklich billiger. IKEA, wie gesagt, an bestimmten Stellen ist billiger.
Es aber, ist anders, aber was ist jetzt anders?
Naja, lassen Sie mir nur kurz zu Ende erzählen. Selbst wenn es billiger wäre, was ich an vielen Stellen bezweifeln mag, wir tun trotzdem die Arbeit. Und selbst ich kenne so ein bisschen die Einwände, aber das macht mir doch Spaß. Selbst wenn es mir Spaß macht, wir tun diese Arbeit. Und das ist mein Thema. Ich will darauf hinweisen, dass wir hier in neuer Weise eine Arbeit verrichten und frage mich, was macht das mit unserer Gesellschaft, was macht das mit uns? Und ich glaube, dass dahinter eine gesellschaftliche Dynamik steckt. Also unabhängig davon, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, oder ob es vielleicht günstiger ist oder nicht. Nochmal, ökonomisch, glaube ich, ist es unterm Strich nicht günstiger.
Ja, das leuchtet mir ein und auch wieder nicht. Also mir leuchtet das ein, dass, und ich kann da auch folgen, dass Sie die Sprache, wo das Wort Arbeit dauernd vorkommt, auf diese neuen Verhältnisse anwenden. Sie haben aber schon ersatzweise mal von Tätigkeiten gesprochen und ich würde doch mir würde einleuchten, wenn man da ein bisschen genauer ist und diese neuen Verhältnisse, in denen ich tätig bin, was Sie dann Arbeit nennen, mal analysiert. Also wenn ich früher, als es noch Kaufhäuser gab mit diesen Rabattwochen, also Sommerschlussverkauf und so weiter, wo das ja, ich bin alt genug, um mich daran noch zu erinnern, dass da Leute hordenweise sozusagen über Wühltische hergefallen sind und das ganz spezielle Gruppenerlebnisse waren, vielleicht ähnlich wie beim Rockkonzert oder so etwas. Ich war nie da, weder auf dem Rockkonzert noch bei den Wühltischen, aber ich stelle mir das so vor, ich kenne das nur aus der katholischen Kirche, solche Massenerlebnisse. In dieser Weise waren da ganz bestimmte, es war auch Arbeit, ja, sich das richtige Kleidungsstück in der richtigen Größe da unter starkem Konkurrenzdruck herauszuangeln oder so weiter, das war ja nicht einfach, ja. Also da hat man auch gearbeitet. Ist aber doch ganz was anderes, als wenn ich jetzt zu Hause sitze und mir irgendeine Kleiderlieferfirma da angucke und ganz alleine sozusagen da hin und her klicke und mir die Größen und die Farben und so etwas zusammenstelle. Da ist zum Beispiel dieser Faktor, bei der einen Tätigkeit gehe ich raus, bin ich mit anderen Leuten dabei, rieche ich sie, sehe ich sie, höre ich sie, habe ich Stress, kommt das Wetter dazu. Und bei der anderen Tätigkeit bin ich alleine zu Hause, mache das mit dem Computer, mit dem ich auch tausend andere Sachen mache. Und das ist zum Beispiel ein Unterschied, dass ich dann mit solchen Firmen über den Computer zu tun habe, die auch vorzugsweise, dies gibt es ja heute, eigentlich nur noch über den Computer überhaupt zu erreichen sind. Ja, bestimmte Waren sind ja auch vorzugsweise nur über den Computer oder am besten über den Computer zu erreichen. Und das bedeutet, dass ich diese Waren, die meine Welt dann bestimmen, meine Wohnung ausstatten und vielleicht auch meine Verhältnisse bestimmen, eigentlich immer nur in dieser Einsamkeit am Tisch mit Krawatte oder ohne, dann herstellen kann. Dieses ist doch eine ganz andere Art von Dasein, mit Waren umgehen, kaufen in Anführungszeichen, als das vorher war, wo das richtig Kampf war und wo man handelte. Oder ich meine, jeder von uns, der mal auf dem orientalischen Bazar war, weiß, wie physisch anders das ist auch. Ja? Und solche Unterschiede fehlen mir. Und in diesem, also bei Ihrer Beschreibung, fehlen mir die etwas, obwohl ich sehe, dass sie angelegt sind. Und der radikale, ganz wichtige Unterschied, den ich sehe, ich bin ja der Laie, Sie müssen mich da korrigieren, ist tatsächlich das Internet. Also ist tatsächlich die Dinge, die dann nur über den Bildschirm, über den Computer an mich rankommen. Ihre Beispiele sind fast alle, wenn man jetzt mal IKEA wegnimmt, was noch zu dieser Selbstbedienungssache gehört, also wo der Supermarkt im Grunde auch schon ein Vorbild ist, ich muss ja auch die Sachen zu Hause auspacken, ja, ich kann ja nicht da reinbeißen, das ist ja Plastik. Fast alle Beispiele sind eigentlich Beispiele für Internetverkäufe von Waren, die ich vorher nicht so gekauft habe. Und dieses Faktum kommt bei Ihnen nicht vor. Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie sind dagegen, das darauf zu reduzieren. Warum eigentlich?
Also jetzt zum ersten Teil Ihrer Bemerkung, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Krabbelei am Wühltisch und der Krampferei am Computer. Ja, ich verstehe nicht, was Sie damit einwenden wollen. Es gibt auch einen Unterschied, wenn ich mich mit Fleisch versorgen will, ob ich mit dem Blasrohr in den Wald gehe oder ob ich an die Tiefkühltruhe gehe. Die Formen von Tätigkeiten im Zuge der Zivilisation verändern sich. Und die Formen von Arbeit, wenn wir jetzt hier also über Kundenarbeit reden, verändern sich natürlich. Das ist Wasser auf meine Mühlen. Ich muss mir jetzt nur genau angucken, was sind die Merkmale dieser Arbeit und so weiter. Da kann ich also das ganze Instrumentarium der Psychologen oder der Soziologen anlegen. Könnte man viele Projekte machen, was wir an bestimmten Stellen so ganz punktuell tun.
Sie müssten auch zum Beispiel berücksichtigen, wie verbringe ich meine Zeit, wie teile ich meinen Tag ein, wie sind die Anteile des Tages, die ich auf der Straße verbringe oder auch dort verbringen muss, weil ich zum Beispiel hinlaufen muss. Wie hoch sind die Anteile, die ich im sogenannten Zuhause verbringe?
Ja, die Frau Rieder macht jetzt gerade in unserem Projekt Konsumententagebücher, die Leute also ausfüllen sollen und dann machen sie eigentlich, also das gibt es jetzt schon länger in der Soziologie, also sogenannte Zeitbudget-Studien. Also ich finde die immer ein bisschen langweilig, weil die einfach nur die Zeitsummen erfassen. Die Frau Rieder macht jetzt also richtig, dass die Leute berichten, was sie wie konsumiert haben und dann auch die Charakteristiken der Arbeiten versuchen zu erfassen und so. Also das sind jetzt die ersten empirischen Schritte in diese Richtung, um sich das genauer anzugucken. Da ist eine Menge Forschung möglich und wahrscheinlich auch sinnvoll. Und also mir reicht es, wenn überhaupt punktuell mal da so reingegriffen wird und da kann ich, wenn Sie wollen, auch noch das eine oder andere dann dazu erzählen. Aber Sie haben damit so angefangen und dann wollten Sie aber wohl auf die Technik hinaus, die Ihnen irgendwie wichtig erscheint. Erstens, ich wehre mich nicht gegen die Technik, sondern ich wehre mich gegen einen Technizismus. Das hat was mit der Geschichte meines Fachs zu tun, in denen es jahrelang einen Streit darum gab und eigentlich immer noch gibt, ob der Wandel von Arbeit und vielleicht sogar der Wandel der Arbeitsgesellschaft eigentlich technisch ausgelöst wird. Und ich halte das für eine sehr einseitige Wahrnehmung. Die Technik spielt eine Rolle. Das hat ein bisschen was auch mit einer vereinseitigen Wahrnehmung von so ein bisschen von Marx zu tun, als ob die Produktivkraft Entwicklung nur eine technologische Entwicklung ist, das halte ich für eine extreme Verkürzung. Das sah mal so ein bisschen so aus, aber das stimmt also spätestens da nicht, wenn die Wissenselemente die wichtigeren Produktivkräfte sind und nicht einfach die Artefakte, mit denen wir da, was weiß ich, also mit einem engen Werkzeugbegriff dann operieren. Die Technik spielt eine Rolle, aber es kommen viele andere Dinge hinzu. Was mich interessiert an dieser Geschichte ist ein sehr, sehr genereller gesellschaftlicher Wandel, der jetzt aber durch bestimmte technische Entwicklung im hohen Maße forciert wird oder davon begleitet wird. Und da spielt das Internet eine große Rolle.
Aber das kann ich doch glatt rumdrehen. Ich kann doch sagen, es gibt eine technische Revolution, die produziert einen gesellschaftlichen Wandel. Vor allen Dingen auch ich habe vom gesellschaftlichen Wandel wirklich keine Ahnung. Ich würde niemals wagen, so etwas zu beschreiben. Aber ich kann sehr wohl beschreiben, dass meine Wissens- und Erfahrungswelt eine völlig andere wird. Ich stelle mir das so vor wie mit der Eisenbahn. Ja, bevor es die Eisenbahn gab, ist keiner mit der Eisenbahn verreist. Als es dann die Eisenbahn gab, konnte man verreisen, musste man sogar zum Beispiel verreisen. Man konnte auf alle Fälle verreisen. Auf einmal hat sich das Wissen und die ganze Erfahrungswelt in einer irreversiblen Weise herumgedreht. Nähe und Entfernung wurden für etwas völlig anderes. Ja, die Welt, die Umwelt, die Mitwelt und so weiter wurde eine völlig andere. Und so ähnlich stelle ich mir das mit dem Computer vor. Das ist jetzt auch was völlig anderes vom Erleben, vom Empfinden her. Deswegen hat mir das so gut gefallen, als Sie sozusagen von Ihren Gefühlen am Computer sprachen, während Sie Ihre Band bedienten.
Ja, es ist schön, dass Ihnen das gefällt. Ich glaube auch, dass es ein gravierendes, ein dynamisches Moment im gesellschaftlichen Wandel ist, aber es ist ein dynamisches Moment und es ist nicht der einzige Faktor, der unsere Gesellschaft verändert. Klassisch, also auch in meinem Fach.
Was verändert denn dann die Gesellschaft?
Ich bin Politökonom und es ist für mich eine ökonomische Dynamik, die dahinter steckt. Und die technologische Dynamik kommt hinzu. Wenn man so will, in unserem Fach konkurrieren seit langem ich spitze das politisch mal zu, ja. Die Politökonomen sagen, es sind also ökonomische Entwicklungen mit allem, was da dran hängt, mehr oder weniger Marx verstanden und am anderen Ende eher fast ein bisschen das bürgerliche Lager, es ist sozusagen eine autonome Entwicklung von Technologie und die, ja, es gab ja so eine lange, auch sagen wir mal, sehr konservative Technikkritik so in den 50er Jahren und das hat aber eine lange Geschichte und es ist die Technik, ja, also sowohl als das Übel kommt daher, die böse Technik entfremdet den Menschen, aber gleichzeitig ist das die Innovation, die alles heilt und so. Sie brauchen ja nur die politischen Diskurse sich
angucken. Jetzt verstehe ich auch, warum Sie mich nicht verstehen.
So, okay, und für mich sind das beide Dinge, die kommen zusammen und sie folgen einer unterschiedlichen Logik. Und bei diesem Thema sehe ich primär eine ökonomische Dynamik am Werke.
Wow, so. Was heißt das?
Dass hinter diesen Veränderungen ökonomische Interessen stecken. Und zwar zwei ökonomische Interessen. Das eine Interesse ist eine neue Form der Verlagerung oder der Verringerung von Kosten dadurch zu bekommen, dass ich interne Kosten des Unternehmens externalisiere, sagen auch die Ökonomen so, in dem Fall externalisiere auf die Konsumenten. Die Konsumenten sollen ein Stück der Arbeit übernehmen. Das ist also kurz gesagt, die Selbstbedienung, das ist ein bisschen komplexer, aber so, wenn die Kunden da ein Stück nur von übernehmen, kann ich also eine Menge Kostenreduktion hinkriegen. Irgendwo habe ich mal so eine Milchmädchenrechnung für McDonald's gemacht und für IKEA habe ich das auch mal errechnet. Ich will die Zahlen gar nicht nennen, aber sie sind erschreckend. Da kommen also 1,5 Milliarden im Jahr raus bei McDonald's. Nur wenn man so einen Daumen peilt und dann sagt man, ein so ein Aufräumakt sind 5 Cent, wo wir das selber das Zeug da wegtragen und da irgendwo war mal im Spiegel eine Zahl, wie viele Kunden McDonald's im Jahr hat und dann habe ich schnell ausgerechnet und dann kam ich auf gigantische Zahlen. Ja, nun, um die Größenordnung klar zu machen, so ähnlich wie, wer war das, Neil Armstrong, ja, für jeden einzelnen Kunden ein kleiner Schritt, aber für McDonald's ein riesen Gewinn. Ja, also wenn sich das aufsummiert. Das ist aber die langweiligere Baustelle. Das hat es auch schon länger gegeben. Die interessantere Baustelle ist die, dass sich unser liebgewordener Kapitalismus eine völlig neue Sphäre der Generierung von Mehrwert erschließt. Und zwar eine Sphäre der Generierung von Mehrwert außerhalb der formalen Ökonomie. In der Privatsphäre, in der Sphäre, die wir für bisher außerökonomisch gehalten haben, was sie natürlich genau genommen nicht war, weil als Konsumenten und als Nutzer von Produkten waren wir immer schon involviert in die ökonomische Sphäre, aber eher in einer anderen Art und Weise. So. Was jetzt passiert an vielen Stellen, und das hat erstmal nichts mit Technologie zu tun, erst einmal nichts mit Technologie, ist, dass unser Kapitalismus, ja, bitte in Anführungszeichen, und ich bin weit entfernt von irgendwelchen Verschwörungstheorien, ich meine das also als strukturelle Dynamik, und dann betrieben von konkreten Akteuren, von Betrieben und vielleicht auch von einzelnen Personen, versucht, die Tätigkeiten der Menschen in der Privatsphäre, oder ich sage manchmal dazu, die in der Reproduktivität vorhandene Produktivität, die immer schon da war, Hausarbeit, ja, ist eine Produktivität in der Sphäre der Reproduktivität. Ja, spätestens die Frauenbewegung hat da den Finger drauf gelegt. Also da gibt es eine Produktivität, die wir aber nicht für produktiv gehalten haben und eine lange Zeit auch nicht für Arbeit gehalten haben, Hausarbeit.
Sie, die Soziologen.
Ja, das bin ich aber in der Umgebung von vielen anderen, die Ökonomen auch und viele Philosophen und da fallen mir noch ein paar Leute ein oder so. Dass diese in der Gesellschaft vorhandene Produktivität, die bisher noch nicht, Marx gesprochen, kapitalistisch überformt ist, versucht wird zu erschließen, um sie für die Produktion von Mehrwert zu nutzen. So, jetzt ganz abstrakter Gedanke, konkretes Beispiel. Steht da nur in Andeutungen drin, in dem Buch. Ich weiß nicht, immer haben wir da mal der Korrektur da so ein paar Sätze drin geschrieben, aber eigentlich ist erst danach die Entwicklung losgegangen. Ein schönes, wunderbares englisches Schlagwort, Crowdsourcing. Weiß ich nicht, wer das kennt, da hinten sitzen eher die Jüngeren.
Wir hatten gerade eine Wikipedia-Tagung, hier, da war das
ja, Thema. Okay, also ich, für die Älteren unter Ihnen oder für die, die das nicht kennen, Crowdsourcing, was das meint, es ist die Übertragung eines relativ etablierten ökonomischen Begriffs, nämlich das Outsourcing, also ein Unternehmen lagert bestimmte Dinge, die es braucht, unter anderem auch die Nutzung von Arbeitskraft, aus, etwa an einen Subunternehmer, vielleicht sogar globalisiert, Global Sourcing, irgendwoher holen die sich das Zeug von, also der Beschäftigte wird jetzt zum Freelancer und muss dem Unternehmen zuarbeiten, im Kulturbereich gang und gäbe inzwischen so. Crowdsourcing ist, dass Unternehmen sich Leistungen, Zuarbeit, besorgen bei der Crowd, bei der Masse der User im Internet. Und dies hat die unglaublichsten Erscheinungsformen. Oder ich muss es anders sagen, wir haben da ein sehr schönes Projekt gerade dazu. Es ist eine unglaubliche Dynamik. Da entstehen ständig fast täglich neue Formen. Fast täglich gehen auch wieder Formen unter, weil sie sich nicht bewährt haben. Manche Sachen setzen sich durch. Und Crowdsourcing, jetzt nur als ein Beispiel, ist anders als die Verlagerung von Tätigkeiten, also im Sinne von Selbstbedienung, weil Crowdsourcing Werte erzeugt, die nicht sozusagen bei dem Kunden verbleiben. Ja? Also Selbstbedienung, ich mache etwas für mich und das Unternehmen hat nur Kosten gespart, sondern der Kunde erzeugt einen Wert, der zurückgekoppelt wird in das Unternehmen und dort verwertet werden kann.
Ja gut, aber kann man nicht, mir fällt das sofort ein, wenn man Mode nimmt. Ja? Mode ist ein Phänomen, ja, wo, wenn Sie es jetzt mal sozusagen kapitalismuskritisch formulieren wollen, wo eine Industrie daraus besteht, den Leuten irgendwelche Werte so einzuimpfen, dass sie die dann erfolgreich kommunizieren und dann die entsprechenden Hüte kaufen. Also es ist...
Darf ich kurz einhaken?
Ja, bitte.
Das Interessante daran ist nicht das Hüte kaufen. Das Interessante daran unter den aktuellen Bedingungen ist, dass auch mit im Bereich von Mode Kunden bestimmte Präferenzen entwickeln und weitertragen. Genau. Die Kunden werden zum Werbeträger.
So. Ja. Okay, haben Sie irgend so ein Ding an hier?
Das Krokodil war eins der ersten, ja, was wo prominent, also wir zum Werbeträger wurden. Inzwischen ist das völlig selbstverständlich. Das erscheint uns jetzt erst im Nachhinein so, was wir da eigentlich machen. Das ist nur ein kleines Feld, aber wenn man sich das anguckt, das trägt eine ganze Branche. Ja. Eine neue Form gerade im Marketing ist das sogenannte Viral-Marketing. Viral-Marketing ist sozusagen Crowdsourcing im Bereich des Marketing. Viral-Marketing besteht darin, dass gezielt Unternehmen Werbeinformationen verdeckt, sodass sie nicht erkennbar sind, in das Internet hineinpusten, in die Cloud, und dort soll es sich verbreiten wie ein Virus. Und dann die Markenkids oder die Leute in den Blogs oder in den Chatrooms oder die Customer Communities oder die gibt in den Bereichen, also typisch erstmal Modeprodukte, aber das gibt es inzwischen auch in fast allen anderen Bereichen. Dort wird sozusagen ein Mouth-to-Mouth, also wie die Engländer sagen, also ein Bertratsch, Dinge hineingepustet, die sich verbreiten sollen, und damit wird die Masse, der User, die Crowd, wird sozusagen zum Werbetransport. Und die ideale Form ist, dass sie es gar nicht merken, dass sie es tun, und die Öffentlichkeit merkt es auch nicht, aber auf einmal Werbung. Stehen massenweise Leute vom Apple Store und wollen ich habe auch so ein Ding da, das Neue haben, und wie, so eine Hysterie. Ja? Das ist perfekt gelungenes Viral-Marketing. So, und jeder einzelne der User, der macht jetzt da nicht Selbstbedienung, sondern er ist Marketing-Akteur. Und das ist die heiße Nummer im Marketing überhaupt. Wenn es gelingt, so eine Kampagne in die Welt zu setzen, für das Produkt und ganz raffiniert gegen das Produkt des Konkurrenten. Ja, diese Abteilung unterhalten nämlich ganze Stäbe von Leuten, die versuchen, die Blogs zu beeinflussen und die Sternchen sozusagen, die da vergeben werden bei den Produktratings, zu beeinflussen. Das sind Werte, die sich unheimlich auszahlen. Und das ist nicht mehr Selbstbedienung.
So, das ist jetzt immer die ganz große Perspektive, und da kommt man sich ganz klein und dumm vor und fragt sich, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich würde Ihnen mal etwas entgegenhalten. Ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel auch so etwas wie Exklusivität oder Persönliches in diesen Beziehungen immer mehr zugenommen hat. Also ich sage jetzt mal sowas wie Monikas kleine Schokoladenmanufaktur. Gibt's nicht. Also da, wo eine Person in der Tat wieder hinter dem Ladentisch steht und etwas produziert hat und weitergibt. Und da liegt der Wert ja ganz stark in dem Persönlichen. Oder sagen wir mal Kunstgalerien, die unglaublich zugenommen haben in letzter Zeit. Und mir scheint bei Ihnen immer so ganz stark das Massenhafte im Vordergrund zu stehen und nicht etwa, dass man auch vielleicht Profit erwirtschaften kann durch Nähe oder Intimität oder Exklusivität. Oder denken Sie an die Kaufhäuser, wo ja ganz viele einzelne Shops jetzt in den Kaufhäusern sind.
Mir ist klar, Albert empfiehlt Profit durch Intimität.
Ja, genau.
Ich finde das auch putzig. Ich kaufe auch solche Sachen, wenn es einen Laden gibt. In Chemnitz gibt es da weniger, aber das ist nicht meine Baustelle. Naja. Wir arbeiten nicht mit Monikas, was? Kleiner Schokoladenladen zusammen, sondern mit Chokri. Chokri, kennt jemand Chokri? Chokri ist ein Internetportal für eine selbst hergestellte Schokolade. Sie können sich per Mass Customization eine Schokolade individuell designen. Chokri mit C, kann ich nur sehr empfehlen. Kleines Start-up. Innerhalb von einem halben Jahr explodierten die Umsätze. Wir sind mittendrin, durften auch schon Schokolade probieren. Also gibt es tolle Sachen, kann ich nur empfehlen. Also man kann aus mehreren so das zusammenstellen, dann kriegt man die zugeschickt mit einem ganz individuellen Einwickelpapier, glaube ich, auch noch dazu. Ja. Und das Interessante daran, es ist erstmal, also Mass Customization, also ein individuell konfiguriertes Massenprodukt, also Schokolade, das gibt es aber auch für Turnschuhe und eigentlich sogar für Autos und so weiter. Das ist eigentlich noch erweiterte Selbstbedienung, ja? Die langweilige Geschichte. Die interessante Geschichte ist, wenn Unternehmen da dran sind und dann das quasi mit datentechnischen Mitteln verfolgen, was da passiert, haben sie minutengenau den Konsumentengeschmack und können ihn systematisch abgreifen. Und das ist ein Mehrwert, der unheimlich viel wert ist. Also neben dem, dass sie auch eine Schokolade verkaufen, Chokri ist gerade von Rittersport gekauft.
Ich würde jetzt die Frage stellen, ob Sie sowas wie ein negativer Unternehmensberater sind, aber ich will die Frage nicht stellen.
Ich bin ein Industriesoziologe, das ist meine Funktion. Und meine Funktion besteht darin, den Finger auf Entwicklungen zu legen, die in eine seltsame Richtung laufen.
Haben wir ein Publikumsmikrofon, falls es Fragen gibt? Wir sehen es hier sehr schlecht. Möchte jemand eine Frage stellen und ganz hoch den Arm heben? Wir haben da ein Mikrofon, das würde dann einfach weitergegeben. Ansonsten, da ist jemand?
Ja, okay. Wir haben schon noch zu reden hier vorne, oder? Das ist klar. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange Sie so üblich machen. Ich habe erst angefangen.
Ja. Ja, gut. Also wenn Sie erst angefangen haben, am Ende sollte ja noch etwas zur Subjektivität gesagt werden.
Gerne.
Das kommt mir gerade zu kurz. Wo bleibt das Subjekt?
Ja. Ja, wir können über Subjektivierung reden. Ich habe mehrere Aufsätze und Bücher über Subjektivierung geschrieben, inzwischen auch mit Zitierung von Foucault.
Das ist keine Pflicht.
Doch, das ist schon ganz gut. Was steht denn drin?
Was, bei Foucault oder bei uns?
Nee, bei Ihnen.
Bei uns geht es, Sie werden sich nicht wundern, um die Subjektivierung von Arbeit. Und dahinter steckt aber für mich eine generelle Subjektivierung von Gesellschaft. Also dieser neue Kapitalismus, den bezeichne ich hin und wieder als subjektivierten Kapitalismus.
Moment, Sie können von Subjektivierung reden und gleichzeitig von Subjektivierung der Arbeit und Subjektivierung der Gesellschaft.
Wieso nicht?
Okay, frage ich jetzt noch.
Also ich fange mal bei der Subjektivierung von Arbeit an. Subjektivierung von Arbeit ist als Begriff der Versuch, eine Entwicklung zu beschreiben, die auch hinter dieser Thematik steckt. Und es ist aber meine eigentliche Thematik, das ist nämlich bei mir eigentlich nur Hobby, ja, sozusagen eine Nebenbaustelle. Eine Entwicklung, die darin besteht, ich mache das mal sehr verkürzt, das Unternehmen, jetzt sind wir in der konventionellen Ökonomie, ja, also da, wo wir Arbeit zu sagen, ja, immer noch.
Die gute alte.
Ja, und so richtig alles schön ordentlich und gute alte Arbeit und gute alte Betriebe, die es bald nicht mehr geben wird, wo Unternehmen etwa seit Mitte der 80er Jahre, da ist irgendwas historisch passiert, kann ich auch sagen, was da war, politisch oder so, also hat was mit Neoliberalismus und so zu tun, aber da ist eine richtige Epochenschwelle. So in den,
Mitte
in
der 80er.
Mitte der 80er Jahre, na, manche lassen es schon Mitte der 70er anfangen, mit Ronald Reagan und Thatcher und so, aber da kommt es auch ein paar Jahre jetzt nicht an, aber da passiert wirklich was in der Zeit. Und seitdem fangen Unternehmen an, ganz anders mit Arbeitskräften umzugehen, jetzt sehr, sehr pauschal, ja, also so ein bisschen wie dieses Dreier-Schema da, was Sie da vorhin zitiert haben, mit, bezogen auf die Kunden, eine grobe historische Phasierung, und die besteht darin, dass Arbeit dem Idealtypus nach und der bisherigen gängigen Philosophie der Steuerung von Arbeit nicht mehr so gestaltet wird, dass den Beschäftigten im Detail vorgeschrieben wird, was sie zu tun haben. Ja? Also sehr vereinfacht, es hat eben Ausnahmen gegeben.
VW-Modell meinen Sie jetzt auch?
VW?
Naja, also Teamarbeit. Ja, also,
lass uns mal weiterkommen.
Ich bin bei der alten Welt. Ja? Wir verbinden das immer mit Taylor und Ford. Also Taylorismus, denke ich, ist ein Begriff. Also das ist der sozusagen, also zumindest in der Schlichtauffassung sozusagen dieses zerlegte Rabotten.
Ja, nicht den ganzen Grundkurs. Jetzt
worauf läuft es hinaus? Ich will nur sagen, so, der nächste Schritt ist, dass diese Detailsteuerung aufgehoben wird und den Beschäftigten in einer ganz neuen Weise eine Art Selbstverantwortung zugewiesen wird. Ja, so. Und diese Selbstverantwortung erscheint auf den ersten Blick wie eine neue Form von Freiheit und ist auf den zweiten Blick eine neue Form auch der Entfremdung und Ausbeutung. Nämlich Fremdsteuerung wird in Selbststeuerung überführt. Das heißt, die Beschäftigten müssen zunehmend die Funktion übernehmen, die bisher die Unternehmer oder das Management ausgeübt haben, nämlich Herrschaft über sie auszuüben. Und aus Fremdherrschaft wird Selbstherrschaft oder Selbstbeherrschung, da könnte ich jetzt eine ganze Stunde drüber reden, was das bedeutet.
Deswegen wird der Foucault von Nancy Fraser zum Beispiel der Philosoph der postfordistischen Gesellschaft genannt.
Richtig, so ist es. Und die Industriesoziologen sind überhaupt erst dann drauf gekommen, dass der Foucault in einer ganz anderen Baustelle eine sehr ähnliche Thematik am Wickel hatte und seitdem beschäftigen wir uns auch intensiv damit. Der hatte von Industriearbeit jetzt weniger Ahnung, aber das passt natürlich ineinander und das ist eher eine Bestätigung für das, was wir sagen, dass sozusagen jemand an einer ganz anderen Ecke eine sehr ähnliche Diagnose gemacht hat. Und das passt sozusagen so. Jetzt schnell zur Subjektivierung, das war eigentlich die Frage. Was jetzt passiert ist, wenn den Subjekten zunehmend das alles zugemutet wird. Es wird von ihnen erwartet und sie werden dazu gezwungen, unendlich viel mehr Subjektivität in die Prozesse hineinzugeben. Also ich behaupte, es ist ein totaler Zugriff auf die Subjektivität der Menschen. Das Kapital will eigentlich alles von den Leuten haben und sie müssen eigentlich alles selber machen, im Modus der Selbstbestimmung, die aber stattfindet in einem Rahmen von Fremdbestimmung.
Ja, da würde Foucault aber nicht mitmachen, weil er würde sagen, Subjektivität entsteht erst darin. Die gibt es nicht vorher, sodass sie nicht entfremdet werden kann, sondern in der Selbstbeherrschung, die dann ruhig Elemente der Entfremdung enthalten kann, entsteht sie erst. Ja, das Subjektivierung ist Produktion von Subjektivität.
Ja, die dann gleichzeitig in dem Prozess aber wieder auch ausgenutzt wird. Da habe ich kein Problem damit, wo sie da entsteht. Da will ich mir jetzt gar nicht drauf einlassen. Also das meint diese Subjektivierung jetzt wirklich sehr verkürzt. Also die Umstellung der Arbeitsprozesse von Fremdbestimmung auf Selbstbestimmung. Ja, so, es ist kein Zufall, dass ganz viele Kategorien alle damit selbst anfangen. Ja?
Aber das passiert eben nach Ihrer These nicht nur in der Arbeitswelt, sondern das ist
gesamtgesellschaftlich. Die ganze Gesellschaft wird so umgestellt.
Und ich würde nochmal zwei Gebiete
fordern und fördern.
Besonders betonen, nämlich Gesundheit und Bildung. Die kommen ja bei Ihnen auch vor. Und da hat man ja eigentlich bisher so einen recht pathetischen Begriff von Selbstbestimmung gehabt. Und bei Ihnen kippt das immer sofort wieder in die Ausbeutung um, ja? Oder in die Selbstausbeutung.
In diesem ganzen Prozess passiert etwas Eigenartiges. Ja. Durchgehend. Das, was bis in diese Zeit hinein als emanzipatorisch galt, kippt um in Entfremdung.
Sagen Sie.
Sage ich.
Beispielsweise.
Kann man das irgendwie
Freiheit wird zu einer Gefährdung des Selbst. Also in diesen Arbeitsprozessen, die ich jetzt sehr verkürzt beschrieben habe, entsteht auf eine seltsame Weise, ganz viele Anführungszeichen, nicht nur zwei, sondern vier, eine neue Art von Autonomie. Einer meiner Leitbegriffe ist der des Arbeitskraftunternehmers. Also die Arbeitskräfte werden zum Unternehmer ihrer selbst. Oder der Bröckling, der eine Zeit lang hier ja auch in Leipzig
war.
Hat eine ähnliche Kategorie mit dem unternehmerischen selbst. Und das ist eine Form von Arbeitskraft oder eine Form der Nutzung von Arbeitskraft, die mehr als bisher im Modus von Freiheit daherkommt. So, diese Freiheit führt aber dazu, dass die Arbeitskräfte in ganz neuer Weise sich selber unterwerfen und selbst ausbeuten. Das ist jetzt kein Marx'scher Begriff, sondern der ist ja schon in die populäre Terminologie übergegangen.
Und ist es nicht besser, sich selbst auszubeuten? Ich meine, wir sind Akademiker, wir machen das jeden Tag.
Sie sollten dialektisch dabei denken. Es ist ein Stück besser und keiner will zurück zur vermeintlich schönen alten Welt von Zwängen und rigiden Durchsteuerungen. Und gleichzeitig machen die Menschen sich dabei kaputt. Sie machen sich kaputt. Ich bin da ganz entschieden. Ich beschäftige mich im Moment intensiv mit Depressionen und Suiziden und die Zahlen sind erschreckend. Und nach allen Diagnosen, also der Krankenkassen und der entsprechenden Epidemiologen, hängt das im hohen Maße genau mit diesen paradoxen Entwicklungen zusammen. Die Menschen machen sich kaputt. Zum Teil wissen sie es auch, also Burnout, so ein Schlagwort, ja, was gerade so umläuft und ich denke, das ist Ihnen gut bekannt, hat etwas zu tun mit dieser seltsamen neuen Form von Freiheit, die gleichzeitig die Menschen krank macht. Ich spitze das ein bisschen zu, Sie mögen das entschuldigen, aber wir haben ja nicht viel Zeit. Und es ist eine wirklich jetzt an der Stelle, glaube ich, erschreckende Entwicklung. Die Frage war ja, ob das in der Arbeitswelt noch passiert. Die Gesellschaft insgesamt wird auf Selbsterledigung und Selbstverantwortung umgestellt. Und der Herr Westerwelle freut sich darüber. Ja? Also die Kategorie von Selbstverantwortung, eine liberale Kategorie, ist das Grundprogramm eigentlich des Neoliberalismus.
Mit dieser optimistischen Diagnose.
Jetzt haben wir wieder ein Publikum.
Ich bin froh, dass ich heute Abend gekommen bin, weil unter Umständen habe ich sowas wie ein Erlebnis der Absolution. Kleine Geschichte dazu. Bin heute Morgen in meine Bank gegangen und habe, normalerweise mache ich es immer am Terminal oder am Computer daheim und habe der Bankangestellten einfach zwei Rechnungen gegeben, hatte leider auch noch meine Kontonummer vergessen, hat sie gebeten, die rauszuholen. Sie hat es dann ausgefüllt. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht der arbeitende, sondern der faule Kunde war und einfach gute 10 Minuten zugeschaut habe, wie jemand anders arbeitet und dachte, das ist doch Ausbeutung. Jetzt habe ich gerade eben gelernt, das war genau richtig. Das war etwas fast Revolutionäres, was ich da gemacht habe. Ist das richtig? Kann ich das so deuten?
Es ist zumindest ein ungehöriger Akt inzwischen, in dem Sinne klassische menschenbasierte Bedienung haben zu wollen, ohne Aufpreis. Ja, so. Es ist in vielen Bereichen, wie haben Sie ja, normalerweise machen Sie das, ne? Diese Normalität gibt es höchstens 6, diese Normalität gibt es maximal 10 Jahre, für die meisten Menschen 5 Jahre. Was heißt normal? Das ist eine ganz neue Entwicklung. Ich bin gespannt, was in den nächsten 5 Jahren noch passiert. Also wir haben uns auch so schnell umgestellt, jetzt im Bereich Internetbanking, aber es gibt ja kaum mehr einen Bereich, der nicht davon tangiert ist.
Ja, ich bin seit 3 Monaten auf der Suche nach einem Künstler, dem ich eigentlich eine Auftrittsmöglichkeit verschaffen möchte und selbst sein Galerist ist unfähig, ihn ausfindig zu machen. Wir wissen, dass er ungefähr sich in der Nähe von Ulm aufhält, aber er hat offensichtlich zur Definition seiner künstlerischen Existenz mit hinzugenommen, zum Beispiel gewissermaßen technisch nicht erreichbar zu sein. Ja, ich finde das jetzt, also je länger ich ihn nicht erreiche, die Ausstellung wird wahrscheinlich nichts mehr werden, finde ich das immer wunderbarer, ja, dass es solche Leute gibt. Aber das sind dann Entzugsakte, die man im Grunde nur noch, wenn man Künstler ist, leisten kann. Wir, sozusagen normale Menschen, haben keine Chance mehr, weil die ganzen Dienstleistungsapparate längst diesen Arbeitsbegriff ja sozusagen für selbstverständlich erklären und es ganz ungehörig finden, wenn wir uns nicht entsprechend disziplinieren. Mhm.
Im Sommerloch, also der Presse oder des öffentlichen Diskurses, hat die New York Times einen schönen Artikel lanciert, Going Offline. Ja? Also wenigstens im Urlaub seid ihr offline sein. Okay, 2 Wochen später hat der Spiegel das dann aufgegriffen und dann kam es bei uns auch an. Also die, wo sozusagen es hochkochte, dass wir alle permanently online sind. Ne? Ich war dann 3 Wochen im Urlaub und ich habe es wirklich nicht geschafft, mein komisches Gerät da abzuschalten. Und erst in der letzten Woche, als ich merkte, ich bin richtig genervt von dem Zeug, ja, habe ich meine Frau gesagt, jetzt nimmst du das und tust das weg. Das ist jetzt kein Fake, es war wirklich so. Ja? Also ich habe so ein iPhone seit meinem Geburtstag da im Sommer und ich habe jeden Tag meine E-Mails gecheckt, ne? So, und dann dachte ich mir, gab immer Gründe natürlich, ja, da war irgendwas, der eine Mitarbeiter und das eine Projekt und das gar so, und dann merkte ich an mir selber, was das mit mir macht, ne? Also ich war sozusagen immer alert, ja, jeden Morgen schon, ja, wenn ich nach dem Frühstück, das war ein bisschen länger wie sonst, aber ich habe es kaum ausgehalten, eben schnell mal die E-Mails stecken, es könnte ja sein.
Ich finde das eigentlich völlig richtig. Ich meine, warum wollen Sie irgendwo als schlaffer Sack herumhängen? Ist das denn ein Ziel, irgendwie sich komplett zu entspannen? Seit wann? Ich meine, frühere arbeitende Bevölkerung hat das auch nicht gemacht, ja. Also diese ganze Idee von Urlaub ist irgendwie abstrus und auch eingeredet.
Ja, ich habe dann mit meinem iPhone Fotos gemacht und habe die nach Twitter hochgeladen. Also ich twittere seit einiger Zeit. Falls Sie mir folgen wollen, auf meiner Webseite finden Sie den Link dazu. Das ist ein Selbstversuch, den ich seit Januar betreibe.
Das kann man als Soziologe zu allem sagen, was man macht.
Bitte?
Das kann man als Soziologe zu allem sagen, was man macht, dass es ein Selbstversuch ist.
Richtig, das könnte man. Aber in dem Fall ist es wirklich ein Selbstversuch. Also wir haben ein Projekt zu Web 2.0, also zu den Social Media, mit dem Thema hier mit dem Kunden. Und das sind alles sehr nette junge Kollegen. Und irgendwie merkte ich, muss aufpassen, dass ich nicht abgehängt werde. Ja? Und dann habe ich mir das aktuellste Medium genommen, was es gibt. Also ich twittere jetzt seitdem. Es macht mir einen großen Spaß. Ja? Aber es ist interessant, was es mit mir macht. Ja? So, könnten wir jetzt nochmal extra darüber reden. Das ist jetzt gar nicht mehr
Arbeit. Sehen Sie es positiv. Ja? Also ich meine, es verändert Sie wirklich.
Ja, es ändert mich. Ja, es macht mich noch schneller.
Ja. Wie auch immer, es macht Sie einfach anders. Damit ist jetzt
zumindest kann ich mich jetzt sehr gut mit meinen jungen Leuten unterhalten. Ne? Ich habe heute Mittag habe ich getwittert, dass ich heute Abend hier bin. Kam schon mein Mitarbeiter rein, hat den Tweet gelesen und sagt, was ist das für eine Veranstaltung, wo du heute Abend hingehst?
Wir sollten mal fragen, wer hat von dieser Veranstaltung heute über Facebook erfahren? Ja, wir machen das hier immer so, dass wir eine Diskussion hier vorne führen und sie dann hier anschließend weiterführen. Es ist also keineswegs zu Ende und Sie rennen auch nicht gleich weg. Es gibt sicher noch ein paar Fragen, die sich jetzt in der... Ja, okay. Also wir danken sehr herzlich G. Günter Voss aus Chemnitz, der auch hergekommen ist, obwohl er gesundheitlich gestern
ein bisschen geht mir schon wieder besser.
Okay, dann sagen wir Ihnen vielen Dank und
Musik. Wir sehen uns diesmal schon in 2 Wochen wieder.